Okay, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie symmetrische Kryptographie funktioniert und was die Schwächen sind, nämlich im Besonderen, dass wir das Problem des Schlüsselaustauschs haben, kommen wir jetzt zu der Technologie, die versucht hat, das Problem zu lösen, und zwar asymmetrische Kryptographie. Und die Idee ist eigentlich auch relativ alt, ich glaube aus den... Ich glaube, irgendwann in den 60er Jahren gab es zwei Menschen, Diffie und Hellman, die praktisch sich gedacht haben, warum gibt es eigentlich keine Kryptographie, wo der Schlüssel nicht geheim ist? Wäre es nicht toll, wenn wir irgendwie unsere Schlüssel einfach so verteilen könnten und sie könnten nicht missbraucht werden? Es gab das Ganze, vielleicht hat es mal jemand gesehen, der Physik oder Mathematik studiert hat, es gibt dieses Spiel, dieses Kaffeehaus-Kryptospiel, wo praktisch ganz viele Mathematiker in einem Kaffeehaus sitzen und sich Schlüsselmaterial zurufen. Aber in einer Art und Weise, dass obwohl jeder andere im Raum auch Mathematiker ist und die Algorithmen kennt, damit nichts anfangen kann. Ja? Und lustigerweise kam raus, dass Diffie und Hellman zwar die ersten zwei waren, die das Ganze öffentlich gemacht haben, diese Art der Kryptographie, aber erfunden wurde sie, glaube ich, 10 Jahre vorher im MI6 in England. Nur die durften damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Von daher bekommen alle Credit für Diffie und Hellman und nicht die beiden unbekannten Geheimdienstforscher sozusagen. Gut, die Lösung für das Problem des symmetrischen Schlüssels ist, ich habe zwei Schlüssel. Einen sogenannten Public Key und einen sogenannten Private Key. Und der Private Key, der ist höchst privat, sprich, der bleibt immer in meinem Besitz. Und auch die gesamte Theorie geht davon aus, dass der Private Key niemals kompromittiert wird. Ja? Das heißt, der Private Key, den behalte ich, und der Public Key, den kann ich anderen Leuten geben. Zum Beispiel jetzt, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, Alice und Bob wollen Daten austauschen. Was Alice und Bob zuallererst machen würden, ist, sie tauschen ihre Public Keys aus. Sprich, Alice gibt Bob ihren Public Key und Bob gibt Alice seinen Public Key. Und die Idee ist folgende. Daten, die ich mit einem Public Key verschlüssele, können nur mit dem dazugehörigen Private Key entschlüsselt werden. Sprich, wenn Alice jetzt Bob Daten schicken möchte und Alice den Public Key hat, kann Alice die Daten mit dem Public Key verschlüsseln, schickt sie zu Bob, und Bob, der seinen Private Key hat, kann die Daten wiederum entschlüsseln. Ja? Und umgekehrt, sprich, Daten, die ich mit einem privaten Schlüssel verschlüssele, können nur mit dem dazugehörigen Public Key wiederum entschlüsselt werden. Das stimmt nicht ganz, aber vom Gedankenbild her ist es relativ einfach, das so zu sehen. Ja? Mit anderen Worten, wenn Alice jetzt im oberen Bild Bob Daten schickt, kann sie die verschlüsseln mit Bobs Public Key. Damit kann nur Bob, der den dazugehörigen Private Key hat, die Daten wiederum entschlüsseln. Aber ich habe am Anfang gesagt, Verschlüsselung ist nur die halbe Miete. Was ist mit dem Integritätsschutz? Und da kommt jetzt das andere Hilfsmittel ins Bild. Wenn Alice die Daten, die sie schickt, hasht und den Hash wiederum mit ihrem Private Key verschlüsselt, dann kann nur ein Besitzer des Public Keys die Daten wiederum entschlüsseln und kann den Hash verifizieren. Mit anderen Worten, wenn jetzt der Böse oder die Böse, weil Eve ist immer noch ein Frauenname, glaube ich, die Daten abfangen würde und wollte die Daten manipulieren, könnte zwar Eve die Daten manipulieren, aber um einen neuen Hash zu erzeugen, bräuchte sie wiederum Zugriff auf den Private Key von Alice. Mit anderen Worten, obwohl Eve die komplette Kontrolle hat über diesen Datenaustausch hier, gibt es keine Chance, hier einzugreifen. Aber, und das ist das große Problem, bei der asymmetrischen Kryptographie, Wenn der Schlüsselaustausch stattgefunden hat und beide Seiten ihre Schlüsselpaare haben, dann ist dieser Datenaustausch sicher. Das Problem ist nur, dass der initiale Schlüsselaustausch seine Schwachstellen hat. Sagen wir zum Beispiel, Alice schickt Bob ihren Public Key. Ja? In der Mitte ist Eve, die böse Angreiferin, die nimmt Alice Public Key vom Kabel und tauscht ihn aus mit ihrem eigenen Public Key und schickt den Public Key weiter zu Bob. Ein Public Key ist nichts anderes als eine große Zahl, ohne irgendwelche Infos, wem die Zahl gehört. Mit anderen Worten, Bob hat nun einen Public Key, von dem er glaubt, er gehört Alice, aber er gehört Eve. Wenn Bob seinen Public Key zu Alice schickt, könnte Eve wiederum diesen Key austauschen. Mit anderen Worten, Alice hat nun einen Public Key, von dem sie glaubt, er gehört Bob, aber er gehört Eve. Und das nächste Mal, wenn dieser initiale Vorgang kompromittiert wurde, würde Alice Bob Daten schicken, aber sie würde Eves Public Key verwenden zur Verschlüsselung. Was dann Eve machen würde, ist, sie würde die Daten vom Kabel nehmen, würde sie mit ihrem eigenen Private Key entschlüsseln und neu verschlüsseln mit Bobs Public Key, und damit weiß Bob nicht mal, dass jemand in die Kommunikation eingegriffen hat. Ja? Also mit anderen Worten, asymmetrische Kryptographie ist der richtige Weg, aber wir haben immer noch nicht gelöst, wie wir den initialen Schlüsselaustausch durchführen. Der nächste Punkt bei asymmetrischer Kryptographie, vielleicht hat es jemand schon mal gesehen, da reden wir von Schlüssellängen im Bereich von 2 Kilobyte oder 4 Kilobyte sogar. Bei symmetrischer Krypto reden wir von 128 Bit, 256 Bit, sowas in dem Bereich. Mit anderen Worten, asymmetrische Schlüssel sind erstmal zu langsam, um große Datenmengen zu verschlüsseln. Also hat man sich überlegt, naja, wie wäre es denn, wenn wir die asymmetrische Kryptographie nur verwenden, um einen kleinen, kompakten, symmetrischen Schlüssel übers Kabel zu schicken. Ja, mit anderen Worten, wenn wir zurückgehen auf das Bild hier, was eigentlich passiert hier ist, dass Alice das Dokument mit einem symmetrischen Algorithmus verschlüsselt und den Schlüssel mit Bobs Public Key verschlüsselt. Mit anderen Worten, ich habe nur diesen kleinen Schlüssel verschlüsselt mit diesem großen Schlüssel, und der Empfänger Bob würde dann seinen Private Key nehmen, den symmetrischen Schlüssel entschlüsseln und mit dem symmetrischen Schlüssel die Daten entschlüsseln. Das ist der Session Key, den wir auch schon bei Kerberos gesehen haben zum Beispiel. Okay, das heißt, von der Idee her sind wir einen ganzen Schritt weiter. Wenn wir den initialen Schlüsselaustausch gesichert durchführen, können wir danach sehr einfach große Datenmengen versenden. Aber immer noch haben wir das Problem, was ist mit dem initialen Schlüsselaustausch? Und jetzt kommt ein weiteres Konzept ins Spiel. Und zwar in Security immer dann, wenn zwei Parteien nicht mit sich selbst Sicherheit ausmachen können, brauchen wir eine dritte Partei. Ja, das kann man auch ganz analog sehen mit Windows Security und dem Domain Controller zum Beispiel. Und die dritte Partei ist Kala. Und Kala ist eine Person, die sowohl vertrauenswürdig ist für Bob und vertrauenswürdig für Alice. Ja? Und was Kala macht, ist Folgendes. Alice erzeugt ihr Schlüsselpaar, hier Public-Private Key, und schickt den Public Key zu Kala. Weil Kala jetzt Alice kennt, erzeugt Kala eine Datenstruktur, in der drin steht, das hier ist Alices Public Key, und signiert dieses Datenpaket mit ihrem eigenen Private Key. Das heißt, was jetzt zurückkommt von Kala zu Alice, ist eine Datenstruktur, in der in der Essenz dieser Schlüssel, diese lange Zahl, verknüpft wird mit Besitzerinformationen. Sprich, wir haben jetzt einen Schlüssel, der gehört Alice. Und diesen Zusammenhang zwischen Schlüssel und Alice kann ich nicht mehr leicht auseinanderbrechen, weil der signiert ist mit Kalas Private Key. Und um das zu ändern, bräuchte ich Zugriff auf Kalas Private Key. Ja? Und in der Realität ist diese Datenstruktur hier ein sogenanntes Zertifikat, ein X509-Zertifikat. Und Kala ist eine sogenannte CA, eine Certification Authority. Ja? Das heißt, das hier ist ein ganz spezieller Dienst im Netzwerk, der nichts anderes macht, als Public Keys zu nehmen und Zertifikate zurückzuliefern. Jetzt kommt die, sage ich mal, offensichtliche Frage. Was ist, wenn Eve diesen Netzwerkweg kontrolliert? Könnte dann nicht Eve diesen Schlüssel austauschen durch ihren eigenen Public Key und dann würde Kala irgendwas signieren, was sie glaubt, von Alice käme, aber eigentlich von Eve käme? Und die Antwort ist ja, das stimmt. Und dieses Problem ist ungelöst, kann man sagen. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich diese Vertrauensstellung rein elektronisch herstellen kann. Und die Lösung dazu ist folgende. Wie können wir von Haus aus Kala vertrauen, ist die große Frage. Ja? Und wir machen das, weil Microsoft die Kalas dieser Welt mit ausliefert mit Windows. Das heißt, wenn wir mal reinschauen in den sogenannten Zertifikatsspeicher, gibt es hier diese Trusted Root Certification Authorities. Und wenn ich da mal reinschaue, gibt es da Zertifikate. Und das sind Zertifikate von Certification Authorities, die Microsoft für vertrauenswürdig hält. Ja? Also Kala wäre eine VeriSign zum Beispiel oder ein Trust Center. Ja? Und damit diese initiale Kommunikation zwischen Alice und Kala funktioniert, liefert Microsoft Kalas Zertifikat mit Windows mit aus. Ja? Das ist der einzige Weg, wie man das Vertrauen bootstrappen kann zwischen diesen Parteien, die sich im Voraus nicht kennen, sozusagen. Ja? Und wie gesagt, das hier, diese Zertifikate im Fall von Windows sind Teil der Windows-Installation. Andere Browser, wie Firefox zum Beispiel, liefern die Zertifikate aus mit dem Browser, wo man sich fragen muss, wie vertrauenswürdig ist das Download von Mirror 18 irgendwas.taiwan, in denen die Zertifikate mit ausgeliefert werden. Auch würde ich mich fragen, was wohl auf den gehackten chinesischen Windows-CDs drauf ist für Zertifikate und ob ich die wirklich einsetzen wollte. Also nur als Hinweis, das fundamentale Vertrauen mit der Außenwelt wird mit Windows ausgeliefert. Ne? Okay. So, also kommen wir zur Frage, was ist ein Zertifikat? Letztendlich ist es eine Datei, die ist in ASN1 encoded, wer das noch kennt, Abstract Syntax Notation 1. Es enthält den Public Key, beinhaltet Informationen über den Besitzer des Public Keys und den Herausgeber des Public Keys. Es hat sowas wie einen Ablaufzeitpunkt. Und es hat eine digitale Signatur um diese Datenstruktur außenrum, sodass keiner mehr die Daten ändern kann, ohne die Signatur zu brechen. Also sind wir bei einer Lösung, die tatsächlich heute im Einsatz ist. Wir schützen unsere Daten mit einem symmetrischen Session Key. Um diesen Session Key übers Kabel zu bringen, wird er mit einem asymmetrischen Schlüssel verschlüsselt. Und damit der asymmetrische Schlüssel überprüft werden kann, wird er wiederum in einem X509-Zertifikat eingepackt. Das ist so ein bisschen so ein Zwiebel-Pattern. Okay. So, schauen wir mal, wie SSL funktioniert. Das heißt, SSL ist ein Authentifizierungsprotokoll auf Basis von Zertifikaten. Wie kann uns ein Zertifikat helfen dabei, dass wir wissen, dass wir auf Amazon.de gelandet sind, dass wir unsere Kreditkartendaten beim richtigen Server eingeben. Ja? Und die Idee ist relativ simpel. Wenn wir den Connect machen, schickt praktisch Amazon ein Zertifikat zurück, das es in dem Fall von VeriSign angefragt hat. Ja? Und Die Anforderung an ein SSL-Zertifikat ist, dass der DNS-Name www.amazon.de als Name im Zertifikat steht. Das heißt, was der Browser macht, ist als allererstes, er überprüft, stimmt die URL im Browser ein mit dem Zertifikat, das zurückgeliefert wurde. Und der nächste Schritt ist, kommt dieses Zertifikat von jemandem, dem ich vertraue? Kommt es von Carla? Kommt es von einer Carla aus meiner Liste? Ja? Wenn das der Fall ist, wird überprüft, ist das Zertifikat noch gültig? Und diese drei Werte, naja, die bedeuten zumindest mal, dass ich das Zertifikat akzeptiere. Der nächste Fall ist, was passiert oder was würde man tun, wenn irgendjemand dieses Zertifikat bei Amazon geklaut hätte? Also Marke irgendwie, keine Ahnung wie, ja. Amazon verschrotteten Rechner, die Festplatte ist noch nicht ganz kaputt, jemand extrahiert das Zertifikat von der Maschine. Ja? Amazon merkt es sozusagen, ja, dann kann Amazon sich bei VeriSign melden und sagen, hey, unser Zertifikat wurde kompromittiert. Und VeriSign hat eine sogenannte Certificate Revocation List. Das heißt, da sind alle Zertifikate drin, die VeriSign als nicht vertrauenswürdig einstuft. Ja? Wenn der Check geklappt hat, passiert Folgendes. Der Client, und das ist ganz interessant, der Client erzeugt einen symmetrischen Session Key, einen Zufallskey und verschlüsselt ihn mit dem Public Key von Amazon, der im Zertifikat drin ist, und verlangt danach, dass jegliche Kommunikation zwischen den beiden Parteien mit dem Session Key durchgeführt wird. In anderen Worten, wenn Amazon nicht in der Lage ist, mit dem Private Key, der zum Zertifikat gehört, den Session Key zu entschlüsseln, dann wird die Verbindung abgebrochen, sozusagen. Damit beweist Amazon, dass sie den Private Key besitzt, ohne ihn zu übermitteln an den Client. Ja, das ist SSL. Ja? Die ganze Idee von SSL ist, es ist eigentlich komplizierter noch, muss man ganz klar sagen, aber das ist so die in a nutshell Variante. Ja? Und damit stellt, oder die Idee davon ist, dass wir den Server authentifizieren können. Übrigens gibt es zu der CRL-Liste hier eine ganz nette Anekdote, und zwar, wenn man mal reinschaut, in jedes Windows, das irgendwie da draußen kursiert, hat eine Untrusted Certificates-Liste. Und wenn ich da mal reinschaue, sind da zwei Zertifikate von Microsoft. Warum liefert Microsoft zwei Zertifikate aus in ihrem Untrusted Folder? Und die Story ist ganz lustig, das ist aus 2002. Da hat jemand vielleicht Freitagnachmittags bei VeriSign angerufen und hat gesagt, hey, ich bin von Microsoft, ich brauche ein Zertifikat und ich bin übrigens nicht im Büro, kannst du mir nach Hause schicken, bitte. Der VeriSign-Mitarbeiter hat es getan und hat zwei Zertifikate ausgestellt für Microsoft von VeriSign und hat danach festgestellt, er hat sie einem Angreifer geschickt nach Hause. Das ist dann irgendwann rausgekommen und deswegen ist seit diesem Tag diese beiden Zertifikate in dieser Liste enthalten, damit sie nicht mehr verwendet werden können. Okay, wo kriegen wir jetzt Zertifikate her? Beziehungsweise was sind die richtigen Zertifikate für unsere Anforderung. Und die Frage ist eigentlich eher, wer sind meine Clients? Denkt daran, Zertifikate sind nur dann was wert, wenn wir dem Aussteller vertrauen, also wenn wir Carla vertrauen sozusagen. Ja? Und wenn jetzt die Webanwendung zum Beispiel im Fall von SSL öffentlich ist und unsere Clients darauf zugreifen, dann sollten wir ein Zertifikat kaufen, das von einer CA stammt, die bereits in dieser Windows-Liste mit enthalten ist, ja, VeriSign, Trust Center und so weiter. Was passieren würde, wenn wir das nicht tun, ist, dass der Client eben diese Browser-Fehlermeldung bekommt, so Marke, diese Seite ist nicht vertrauenswürdig, wollen Sie wirklich und so weiter. Und das wollen wir natürlich keinem Kunden wirklich zumuten. Ne? Sind es Intranet-Anwendungen, hat man oftmals eine eigene CA im internen Netzwerk, der bereits vertraut wird, entweder durch Sachen wie den Installationsprozess von Arbeitsplätzen oder es gibt auch Gruppenrichtlinien im Active Directory, mit denen ich das machen kann. Oder aber, worauf wir uns so ein bisschen konzentrieren werden hier, ist Testumgebung oder Entwicklungsumgebung. Was kann ich da tun, wenn ich Zertifikate brauche, aber ich habe gerade keine CA, ich kann gerade keines kaufen von VeriSign und so weiter. Und viele Leute schrecken davor zurück, weil es so kompliziert ist, aber eigentlich ist es ganz einfach. Es gibt das Kommandozeilentool, das in .NET oder im Windows SDK, besser gesagt, enthalten ist, das heißt MakeCert. Und wie der Name treffend sagt, damit kann ich Zertifikate erzeugen. Ja? Es gibt hier eine Reihe von Parametern, zum Beispiel minus R heißt, es ist von mir selbst, also es ist ein self-signed Certificate, das heißt, ich bin mein eigener Herausgeber von dem Zertifikat. Das Zertifikat bekommt einen Namen, das Zertifikat sollte einen oder benutzt den Hashing-Algorithmus, ganz wichtig, der Default-Wert ist MD5 und ich habe vorhin erwähnt, MD5 ist nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, SHA-1 wäre hier der Algorithmus. Das wäre die Datei, in der Private Key abgelegt wird und das wird unser Zertifikat, was den Public Key beinhaltet. Ja? Können wir einfach mal machen. Gehen wir mal in unseren Command Prompt. Hier hin. Ja. Okay. So, wenn ich diese Kommandozeile eingebe, ja, dann wird es ein Public-Private-Key-Pair erzeugt und die Datei mit dem Private-Key, die wird wiederum geschützt mit einem Passwort und wer den Teil über symmetrische Kryptographie gesehen hat, weiß, dass aus diesem Passwort wird ein Schlüssel generiert und damit verschlüsseln wir die Datei symmetrisch oder none. Okay. Das heißt, was wir jetzt haben hier, ist eine CER-Datei, was das Zertifikat ist, samt Public Key, und die PVK ist die Private Key-Datei. Ja, können wir mal reinschauen, Testcert CER, was er hier sagt, ist so viel wie, die Root ist unbekannt, die Root ist in dem Fall wir selbst, ja, und er sagt auch, oder beziehungsweise er sagt nicht, dass wir hier vertrauenswürdig sind. Ja? Okay. Also das ist eigentlich schon vollkommen ausreichend, um sich ein Zertifikat zu erzeugen. Ich kann auch meine eigenen Test-Root-Zertifikate, also meine eigene Kala, wenn man will, erzeugen. Ja? Das heißt, ich kann sagen, hier ist ein Zertifikat und dieses Zertifikat nehme ich, um andere Zertifikate zu erzeugen. Wo ist der Vorteil davon? Ich muss dann am Ende nur dieses Root-Zertifikat vertrauenswürdig machen und vertraue implizit allen anderen Zertifikaten, die davon erstellt worden sind. Ja? Das können wir auch mal machen. So. Command Prompt. Gleiches Spiel. Wir erzeugen ein Schlüsselpaar. Und was wir jetzt hier haben, ist eine Test-Root. Wir können mal die anderen löschen. Del dieses. Und Del Test PVK. Okay. Und jetzt kann ich mit der nächsten Kommandozeile mir Zertifikate erzeugen, die von diesem Root signiert werden. Ja? Machen wir das nochmal. So. Ups. Wo ist das Problem? Testcert. Okay, was wir jetzt haben, ist ein Test-Certificate. Wenn wir da mal reinschauen, sagt er hier, Kenne ich nicht. Ja. Wenn wir jetzt aber dieses Root-Zertifikat installieren und vertrauenswürdig machen, machen wir das mal. Gehen wir mal hier in unseren Zertifikatspeicher. Sagen add trusted root. Gehen mal auf hier hin, etc, demos, crypto, testroot.cr. Okay, das heißt, wir haben jetzt unsere Testroot hier installiert. Das heißt, so viel wie alle Zertifikate, die davon kommen, sind automatisch vertrauenswürdig. Und wenn ich jetzt sage testcert, ja, sehen wir hier, das ist immer wichtig, dass das da steht. In anderen Worten, wir haben jetzt praktisch unsere eigene kleine private CA gebaut, die wir verwenden können für Entwicklungszwecke. Okay. Wer das nicht mag mit der Kommandozeile, es gibt einen sogenannten Windows Certificate Service, der ist Teil von Windows Server, kann ich als Rolle installieren. Den Vorteil, den ich damit habe, ist, dass ich so ein Web-Frontend bekomme, wo ich meine ganzen Zertifikatsdaten eintragen kann, Schlüssellängen, Algorithmen und so weiter und kann dann auf OK klicken und bekomme dann praktisch ein neues Zertifikat geliefert. Das ist typischerweise die Software, die im Intranet eingesetzt wird für die eigene CA oder für die eigene PKI. Kann man aber auch sehr, sehr gut für Entwicklungszwecke verwenden. Und ich habe auch am Ende von dem Slide-Deck einen Link auf einen Blog-Eintrag, den ich mal geschrieben habe, der beschreibt, wie man seine eigene Entwicklungs-CA aufsetzen kann. Okay. Das andere wichtige Konzept, ich habe es schon mal ganz kurz benutzt heute schon, ist der Certificate Store oder Zertifikatsspeicher. Und der Grund, warum das existiert, dieser Zertifikatsspeicher ist, dass Zertifikate können oder private Schlüssel können in verschiedenen, sage ich mal, Aggregatzuständen vorliegen. In dem Fall, was wir eben gemacht haben, liegt der private Schlüssel auf der Festplatte. Ja? Aber jetzt zum Beispiel ganz neu, der neue Personalausweis, ne, hat ein Schlüsselpaar, Public-Private Key, auf der Karte drauf. Ja? Key-Speicher in Form von USB-Tokens zum Beispiel. Und es wäre natürlich fatal, wenn unsere Anwendung mit all diesen Devices umgehen können müsste. Ja? So ein bisschen wie Drucker. Das heißt, typischerweise weiß unsere Anwendung heute nicht mehr genau, wie ich auf einen HP LaserJet drucke oder auf einen Lexmark-Drucker, sondern es gibt Druckertreiber. Und genauso ist die Idee hinter dem Zertifikatspeicher. Das heißt, der Zertifikatspeicher ist eine Abstraktion über Zertifikate und Schlüsselmaterial. Sprich, es gibt einen API, gegen den ich programmiere für den Zertifikatspeicher und es gibt Treiber, sogenannte CSPs für Cryptographic Service Provider, die ich hier einklinken kann und die wiederum wissen, wie man mit Smartcards redet, mit USB-Token und so weiter und unsere Anwendung benutzt nur einen Standard-API sozusagen. Ja, das ist also die Idee von dem Zertifikatspeicher in Windows, dass wir so eine Art zentralen Ablageplatz haben für Zertifikate. Ganz interessant, es gibt zwei Arten von Zertifikatspeichern. Es gibt den Local Computer Store und es gibt den Current User Store. Und Current User heißt so viel wie, dass diese Zertifikate, die hier sind, die sind abgelegt in meinem Profil. Sprich, die sind mir zugeordnet und die kann kein anderer verwenden, außer ich selbst. Ja? Die sind sogar verschlüsselt mit meinem Passwort. Sprich, Windows benutzt mein Windows-Passwort, um die privaten Schlüssel, die hier in diesem Personal Store abgelegt sind, zum Beispiel von meinem Trust Center Zertifikat, das hier, sieht man hier, you have a private key, ja? Das heißt so viel wie, dieser Schlüssel muss irgendwie geschützt werden, ja. Wir haben das eben in der Kommandozeile gemacht mit einem Passwort. Lege ich meine Zertifikate mit some private key im Zertifikatspeicher ab, übernimmt Windows die Verschlüsselung. was gut ist. Ne? Vielleicht nur eine Nebenanmerkung. Es gibt zwei Arten, wie ich unter Windows mein Passwort ändern kann. Eine gute und eine schlechte. Die schlechte ist die, wenn ich mein altes Passwort nicht mehr weiß. Und zwar würde ich dann praktisch so Marke im Helpdesk anrufen und sagen, hey, mein Passwort, ich habe es vergessen. Was dann der Helpdesk macht, ja, in der Essenz, ist, er geht hierhin, geht auf den Account und sagt hier, set password. Was hier passiert ist praktisch, ist, das alte Passwort wird komplett gelöscht und es wird ein neues vergeben. Und damit kann man sich auch beantworten ungefähr, was mit den privaten Schlüsseln passiert, die mit meinem alten Passwort verschlüsselt waren. Ja, die sind weg, sozusagen. Ja. Es gibt eine andere Methode, mein Passwort zu ändern, und das ist hier, change password. Und was brauche ich hier? Mein altes Passwort und mein neues. Das heißt, mit der Methode können meine alten privaten Schlüssel entschlüsselt werden mit dem alten Passwort und neu verschlüsselt mit dem neuen Passwort. Deswegen sollte man immer das hier verwenden, wenn man sein Passwort ändern möchte. Ja? Diesen Dialog hier. Okay. So ein kleiner Nebenkriegsschauplatz in Windows. Okay. Ah ja, ganz wichtig noch, die Zertifikate im User Store, die sind verschlüsselt mit meinem Passwort und liegen im Profil, was so viel heißt wie, dass nur ich darauf Zugriff habe. Die Zertifikate im Maschinenstore sind geshared für alle Benutzer und Prozesse auf der Maschine. Was so viel heißt wie, dass per Default die ACLs auf diesem privaten Schlüssel relativ restriktiv sind, nämlich nur System und Administrator dürfen darauf zugreifen. Wenn ihr also praktisch ein Zertifikat verwendet in ASP.NET zum Beispiel oder in der WCF und die liegen in diesem Maschinenstore, wo sie typischerweise liegen, in dem hier, müsst ihr manuell ACLs setzen. Zum Beispiel hier ist das Zertifikat und ich kann hier sagen All Tasks und Manage Private Keys. Und hier bekomme ich einen ganz normalen ACL-Dialog, wo ich sagen kann, wer hat denn überhaupt Zugriff auf den Private Key. Man sieht hier per Default ist System und Administrators und Network Service wäre der Account, unter dem meine Webanwendung läuft zum Beispiel. Und ich brauche Leserechte auf den Private Key, damit ich sie verwenden kann. Ja? Das ist so ein typischer Fehler. Und nur um euch viel, viel Zeit zu sparen beim Googlen, beim Bingeln, sagt man so schön heute, ne? Bing it with Google. Die Fehlermeldung, die man bekommt, ist sehr, sehr aussagekräftig. Die heißt nämlich, Keyset does not exist. Das heißt so viel wie, ihr habt keine Zugriffsrechte auf den privaten Schlüssel. Ne? Okay. Wie bekomme ich meine Zertifikate, die ich eben erzeugt habe von der Kommandozeile, in den Zertifikatspeicher? Der Zertifikatspeicher arbeitet mit einem sogenannten Format, das heißt PFX für Personal Information Exchange, glaube ich. Was wir aber haben hier sind CER und PVK-Dateien. Und natürlich gibt es ein Tool dafür, das heißt, glaube ich, PVK to PFX. Was gebe ich hier an? Ich glaube, ich gebe hier an minus PVK wäre mein Testcert PVK minus PI ist das Passwort, das ich vergeben habe, das war ABC minus SPC ist mein Zertifikat minus PFX Testcert.pfx minus PO ist wiederum das Passwort auf der PFX-Datei. Jetzt haben wir eine Testcert.pfx-Datei und die kann ich jetzt importieren. Kann ich hier sagen Current User All Tasks Import PFX. Yep. muss mein Passwort angeben. Und jetzt habe ich mein Test-Cert importiert. Und es ist vertrauenswürdig, weil wir die CA vorher importiert haben in unseren CA-Ordner. Wunderbar. So. Wieder löschen. Vorher. Was war das? Test Root. Okay. So. Okay, das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Okay. So. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von APIs im .NET Framework, die mit dem ganzen Zertifikatskram zurechtkommen. Und zwar gibt es einmal die Klasse X509Store. Und das ist die Abstraktion oder das ist der Wrapper um den Certificate Store. Es gibt die Klasse X509Certificate 2. Das ist ein Zertifikat. Ja? Das heißt, 2, weil es auch schon mal ein 1 gab. Ja? Und man herausgefunden hat, dass 2 mehr kann. Deswegen hat man das auf 2 genannt. Und es gibt die X509Chain, das ist praktisch eine Klasse, mit der ich Zertifikatsprüfung übernehmen kann. Das ist der Namensraum System Security Cryptography X509 Certificates. Das sind Klassen für Zertifikatspeicher, UI-Helper und dergleichen mehr. Und es gibt System Security Cryptography PKCS, wobei PKCS für Public Key Cryptography Standard steht. Und das ist eine Implementierung des PKCS 7 Standards, was der Standard ist, um Daten auszutauschen, die mit Zertifikaten geschützt werden. Zum Beispiel S-MIME, also das, was Mail-Clients machen, zum Beispiel, um Mails zu verschlüsseln, das wäre PKCS 7. Wie kann ich auf diesen Store zugreifen? Das ist recht einfach. Es gibt eine Klasse, wie gesagt, X509Store. Da sage ich, okay, gehe auf den MyStore und die Store-Location wäre Current User. Das heißt, mit anderen Worten, wo wir landen würden, wäre Current User, also praktisch hier. Und nur damit unser Leben als Entwickler ein bisschen spannender ist, heißt es hier im UI Personal und im API My. Ja? Im UI heißt es Other People und im API Addressbook. Wie gesagt, nur damit es nicht langweilig wird. Das heißt, ich öffne diesen Store. Und dann sage ich hier, ich hätte gerne Read-Only-Zugriff und dann kann ich zum Beispiel über die Certificates Collection iterieren oder ich kann auch sagen, finde alle Zertifikate mit diesem Subject Name und so weiter. Wichtig ist, der Store ist unmanaged. Ich muss also wirklich hier ein Close machen, ansonsten leak ich Ressourcen. Okay. Oder wer sowas schon mal gesehen hat, in der WCF-Config zum Beispiel, das ist die deklarative Art und Weise, wie ich auf ein Zertifikat zugreife, in Konfiguration zum Beispiel. Gleiche Idee, Store Location, Current User, Store Name is my, finde bei dem sogenannten Distinguished Name und der Name wäre CN ist gleich Service. Ne? Hinter der Kulisse wird genau dieser Code ausgeführt dafür. Wichtig ist jetzt noch, die sogenannten Validation Modes und Revocation Modes. Ich hab vorhin bereits erwähnt, es gibt die CRLs, die Certificate Revocation Lists. Ja. Da gibt es eine lokal, wie gesagt, hier, diese Untrusted Certificates, die ich vorhin gezeigt habe, die hier, sind lokal. Und es gibt nochmal eine Revocation List, die bei VeriSign direkt gepflegt wird. Und wenn ich hier angebe, zum Beispiel, Revocation Mode Online heißt es so viel wie checke die lokale Revocation List und checke die VeriSign Revocation List. Und Chain Trust heißt so viel wie, das Zertifikat ist nur vertrauenswürdig, wenn es im vertrauenswürdigen CA-Ordner lokal installiert ist, oder der Herausgeber zumindest. Ja. Dann gibt es so ein paar UI-Hilfsmethoden, X509 Certificate 2 UI. Und dann gibt es Select from Collection, da gebe ich eine Certificate Collection rein, kann auch ein paar Sachen wie Title, Message und so weiter sagen, soll es eine Single Selection Dialog sein und so weiter. Und dann bekomme ich praktisch diese Standard Windows Dialoge aus .NET heraus angezeigt. Der etwas neuere und der etwas ältere. Ganz kurz, das will ich auch nicht wirklich in epischer Breite besprechen, aber ich kann jetzt mit Zertifikaten Daten verschlüsseln und digital signieren. Und wie gesagt, Microsoft hat relativ religiös, vielleicht ein bisschen zu religiös für meine Anforderung, den PKCS7-Standard implementiert. Was so viel heißt wie, dass alle Klassen heißen so, wie sie in dem Standarddokument heißen. Ja, es gibt eine Content-Info. Ne? Und wenn ich jetzt Daten signieren will, erzeuge ich aus der Content-Info ein Signed CMS. CMS steht für Cryptographic Message Syntax. Ja? Übrigens auch alles super intuitiv. Ein Signed CMS wird signiert von einem CMS-Signer. Und wenn die beiden zusammenkommen, kann ich signieren und rufe die Encode-Methode auf und bekomme dann einen Standard PKCS7 Signed Data Byte Array. Das Schöne an der Sache ist, dass wenn ich dieses Byte Array an ein anderes System schicke, Java oder was auch immer, und die auch PKCS7 implementiert haben, sind die beiden Datenstrukturen kompatibel miteinander. Ja? Das war die Signaturseite. Es gibt ja noch ein Enveloped CMS. Enveloped heißt in dem Fall verschlüsselt. Und ein CMS Recipient, das ist der Empfänger, oder mit anderen Worten der Public Key. Ja? Und wenn ich die beiden zusammenbringe, bekomme ich ein Standard PKCS7 Enveloped Data. Ja? Das ist so die Objektstruktur. Wie gesagt, wer den .NET API kennt, das geht ganz anders. Das ist ein bisschen anders einfach. Und vom Code her kann man Folgendes machen hier. Das ist eine Methode, die heißt Sign, Byte Array als Input, Zertifikat, mit dem signiert werden soll. Und dann sage ich zuerst, Content Info ist New Content Info. Der Signer ist der Wrapper um das Zertifikat, mit dem signiert werden soll. Dann habe ich hier eine Signed Message, die soll den Content signieren. Und dann sage ich Compute Signature auf dem Signer und bekomme dann dieses Byte Array zurück. Ja. Und was unter der Haube passiert ist, ist Folgendes. Wir haben hier unsere Nachricht, unsere Plaintext-Nachricht. Und dann wird von dieser Nachricht ein Hash erzeugt und der Hash wird verschlüsselt mit dem privaten Schlüssel des Signierers. Ja. Mit anderen Worten, der Empfänger kann das Ding nehmen, besorgt sich den Public Key des Signierers. Und wenn er dann den Hash erzeugen kann und die Hash-Werte stimmen überein, dann weiß er, die Nachricht hat sich nicht geändert. Verschlüsselung, gleiche Idee. Das hier ist das Zertifikat, mit dem verschlüsselt werden soll, also das Empfänger-Zertifikat. Und das hier ist mein Input. Also wiederum Content-Info erzeugen, Enveloped CMS erzeugen, die Content-Info wrapped. Dann kommt ein CMS-Recipient rein, der letztendlich jetzt das Zertifikat wrapped. Und dann sage ich Encrypt. Und danach sage ich Encode und bekomme wiederum das Byte Array zurück. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Hier ist meine bereits signierten Daten. Jetzt werden die Daten mit einem Session Key verschlüsselt und der Session Key wird verschlüsselt mit dem Public Key des Empfängers. Ja? Das ist nicht nur A, sicher, sondern B, auch ganz schön clever. Weil wenn wir jetzt praktisch eine Daten... Wenn wir mehrere Empfänger hätten, ja, drei Empfänger und unsere Daten sind 1 GB groß, ja, und wir würden jedes Datum oder die Daten dreimal verschlüsseln für jeden Empfänger mit dessen Public Key, würden wir dreimal 1 GB an Daten produzieren. Während wir hier mit dem System die Daten nur einmal verschlüsseln mit einem Session Key und dieser kleine Session Key, 128 Bit, wird dann verschlüsselt mit dem Session Key, mit dem Public Key des Empfängers. Ne? Und damit sind wir auch effizient. Okay. Wie kann ich eine Nachricht entschlüsseln? Das ist ganz einfach. Ich hole mir eine encrypted, ein Enveloped CMS, rufe decode auf und danach decrypt. Und dann kann ich mit contentinfo.content auf die Plaintext-Daten zugreifen. Und eine Signatur verifizieren mache ich über Signed Message, Check Signature und dann bekomme ich über die Signer Info Collection raus, von wem die Daten signiert worden sind. Ja, das letzte vielleicht noch. Nur weil die Signatur intakt ist auf dieser Nachricht, heißt es noch lange nicht, dass der Signierer vertrauenswürdig ist. Zum Beispiel kann es ja sein, dass jemand die Nachricht auf dem Kabel abgefangen hat, die hier, hat sie ersetzt durch eine andere, hat sie korrekt neu signiert, was so viel heißt wie, dass Check Signature keine Exception wirft. Ja? Also die Signatur ist korrekt, aber wir müssen auch rausfinden, dass der Signierer vertrauenswürdig ist. Ja? Und wie kriegen wir das raus? Indem wir jetzt A checken, ist der Signierer von einer vertrauenswürdigen CA und B ist das Zertifikat des Signierers nicht in der Revocation List enthalten. Ja? Und jetzt kommt hier die Klasse X509 Chain ins Spiel und das ist eine Implementierung von Chain Trust. Das heißt, ich kann hier praktisch mehrere, Properties setzen. Zum Beispiel, ich möchte Online- und Offline-Revocation Lists checken. Wenn ich das Netzwerk traversiere, hätte ich gerne ein Timeout von 5000 Millisekunden, nehme ich an. Weiß ich gar nicht. Und das hier ist ganz interessant. Die Verification Time, sprich, würde ich das hier nicht angeben, die letzte Zeile, und das Zertifikat, mit dem die Daten signiert worden sind, ist abgelaufen, bekomme ich eine Fehlermeldung. Ja? Oftmals ist es aber so, dass es vollkommen egal ist, ob das Zertifikat abgelaufen ist heute. Wichtig ist, ob es damals, als die Daten signiert worden sind, gültig war. Ja? Beispiel ist zum Beispiel, was auf uns zukommt in Deutschland, ist die digitale Steuererklärung. Ja, sprich, wenn ich meine Steuererklärung digital signiere, bin ich verpflichtet, das Zertifikat für 10 Jahre oder für 20 Jahre sogar aufzubewahren. In 20 Jahren wird das Zertifikat nicht mehr gültig sein, aber es war vor 20 Jahren gültig und deswegen kann ich praktisch, sage ich mal, die Zeit zurückschrauben, ab wo ich praktisch überprüfen will, ob die Signatur korrekt ist. Wenn das hier true zurückliefert, chain.build, ist alles in Ordnung. Wenn es false zurückliefert, kann ich durch diese Chain Elements Collection durchgehen und kann rausfinden, warum es nicht in Ordnung ist. Ne? Okay, all das, was ich eben beschrieben habe, habe ich in einem Beispielprogramm zusammengebastelt, was auch Teil wird von dem Download und was alles beinhaltet, was ich euch eben gezeigt habe. Also praktisch die All-in-One-Demo sozusagen. Und zwar die Idee ist folgende: mit diesem Tool kann ich eine Datei signieren und verschlüsseln. Signieren mit einem Private Key und verschlüsseln für mehrere Empfänger. Machen wir mal folgendes. Test. Hallo. So, jetzt kann ich es praktisch sagen, mit welchem Private Key soll signiert werden. Und das ist einer von diesen Standarddialogen, der im .NET Framework aus angetriggert werden kann. Damit will ich signieren und kann ich mehrere Empfänger. Das ist ganz, ganz witzig, wenn ich jetzt den gleichen Dialog aufmache, nur mit Multiple Selection, bekomme ich die etwas ältere Variante. Die übrigens super unpraktisch ist. Okay. Ja, nehmen wir das hier. So, und dann Protect. Und es ist verschlüsselt. Unsigniert. Und Unprotect. Was jetzt passiert ist, ja, ist, dass beim Verifizieren der Signatur die CA oder besser gesagt die Revocation List kontaktiert werden wollte. Da ich aber offline bin hier, ging es nicht, deswegen bekomme ich den Fehler. War so nicht geplant, aber ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es wirklich so ist, ja, mit den Fehlern. Ich habe die jetzt ignoriert, die Fehler, und bekomme meinen Klartext zurück. Aber in echten Situationen würde man praktisch jetzt hier sehen, okay, die CRL ist nicht da oder er ist bereits in der CRL drin und so weiter und so fort. Ja, also der ganze Source Code, wie gesagt, liegt hierbei, ist als Library implementiert. Das heißt, ihr könnt es relativ einfach in eure eigenen Anwendungen einbauen. Okay. So, letzter Punkt, glaube ich. Welche anderen .NET APIs verwenden Zertifikate? Naja, zum Beispiel, wo es einem nie auffällt, immer dann, wenn ich irgendwo HTTPS eingebe, ja? Also bei Webclient, HTTP Request, dergleichen mehr. Oder auch bei SMTP-Client hat auch SSL-Support für SMTP. Die Klasse SSL-Stream, mit der kann ich praktisch ganz ähnlich wie die Negotiate-Stream-Klasse, die ich vorhin gezeigt habe, oder bei in dem Windows-Teil, damit kann ich SSL über beliebige Sockets legen. Dann XML-Kryptographie und zum Beispiel WS-Security, also WCF, ja. Das sind so ganz, ganz typische Bibliotheken, die die Basisklasse, vor allem diese Klasse hier, was wohl die wichtigste ist von allen, verwenden. Okay, also als Zusammenfassung, .NET hat vollen Support für asymmetrische Krypto. Das war nicht immer so, sprich erst ab .NET 2.0 gab es Support für Zertifikate bzw. für Kryptographie mit Zertifikate. Ich kann euch nur empfehlen, freundet euch an mit Zertifikaten, sie sind überall. Sobald irgendein Security-Thema aufkommt heutzutage, das nicht mit, sage ich mal, Active Directory Security gelöst werden kann, sind es Zertifikate. Ja. Was sollte man als Entwickler verstehen? Meiner Meinung nach den Zertifikatspeicher, also praktisch die Abstraktion über physikalische Zertifikatsspeicherung, und auch die ACLs, dass Zertifikate bzw. Private Keys haben Zugriffskontrolllisten. Ich muss verstehen, wie sich eine Trust Chain aufbaut, sprich Zertifikat wird gecheckt, ist es in der Liste der Trusted CAs, ist diese CA wiederum trusted im System. Ich muss verstehen, was CRL-Listen sind, und ich sollte verstehen, dass Zertifikate ein Ablaufdatum haben und dass es da einen Prozess geben muss außenrum, um sie zu erneuern. Und wie gesagt, der einfachste Weg, wie ich mit Zertifikaten umgehe, typischerweise ist, ich habe meine eigene CA installiert in einer virtuellen Maschine. Die fahre ich hoch, wenn ich Zertifikate brauche, und danach fahre ich sie wieder runter. Ja? Und die Anweisung, wie man sowas installiert, ist hier auf meinem Blog, How to Build a Test Dev CA. Und hier habe ich mal noch die ganzen Tools, MakeCert, CertUtil, PVK2PFX.exe oder auch WinHttp Cert, CFG.exe, alles sexy Namen. Einfach mal aufgelistet, damit man mal nachschauen kann, wie die Syntax ist. Okay.